NDR Info. Redezeit.
Heute mit Birgit Langhammer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Unser Thema: viele schwere Unfälle. Wie machen wir das Radfahren sicherer? Gerade jetzt bei den sommerlichen Temperaturen macht Radfahren Spaß und Bewegung ist ja auch gesünder, als im Auto zu sitzen. Eigentlich, denn die Risiken sind nicht ohne. Immer wieder kommt es zu Kollisionen mit anderen Radfahrern, Autofahrern oder wie zuletzt in Hamburg auch zu tödlichen Unfällen, in einem Fall mit einem LKW. Wir haben sehr viele Mails bekommen zu dem Thema mit vielen Fragen und Anmerkungen. Zum Beispiel, wieso enden Radwege so oft im Nichts? Müssen Radfahrer immer defensiv sein, weil sie im Straßenverkehr zu den Schwächeren zählen, neben den Fußgängern? Unsere Frage also: wie können wir das Radfahren sicherer machen? Warum gibt es so viel Aggressivität auf der Straße? Und was sagen die Stadtplaner? Wo geht der Trend hin? All diesen Fragen widmen wir uns in der Redezeit. Zunächst aber eine Umfrage von Thomas Christus aus Hannover. Er hat gefragt: fühlen Sie sich sicher auf dem Rad?
Also ich fühle mich als Radfahrerin sowohl von anderen Radfahrern so ein bisschen irritiert, als auch von Fußgängern, die irgendwo einfach in den Fahrradweg reinlaufen, als auch von Autos.
Ja, wenn die Autos zu schnell aus den Straßen rausgebrettert kommen, das ist nicht ungefährlich. Oder ja, wenn sie einen gar nicht wahrnehmen, obwohl der Radweg da ist.
Wenn man rechts abbiegt und die Autofahrer. Ich verzichte dann immer wieder als schwächeres Glied und weiß ja auch, dass ich Autofahrer bin. Ich habe ja zwei Identitäten und kenne auch die Nachteile des Autofahrers. Also verzichte ich dann ganz kurz und bin ja hier als Fahrradfahrer immer flexibler. Also immer miteinander, unbedingt, ganz wichtig.
Ich bin defensiver Radfahrer, ich warte immer. Ich weiß, dass die einen teilweise nicht sehen können. Manche fahren halt auch rücksichtslos.
Also LKWs, die meide ich wie der Teufel das Weihwasser.
Dass die einen halt richtig sehen können. Ne, das geht ja irgendwie so um diesen Winkel.
Also sage ich meinen Kindern auch immer: Abstand halten und warten, bis die weg sind.
Aber die mit dem E-Bike auch, die so schnell und dann auf der linken Seite fahren, ne, die sind auch gefährlich. Ja, ja, man muss nur aufpassen. Ist alles gefährlich auf den Straßen.
Es gibt viele Aspekte. Wir wollen wissen: fahren Sie Rad und fühlen Sie sich sicher? Rufen Sie an unter 08000 44 1777, die kostenlose Telefonnummer ins NDR Info Redezeitstudio. 08000 44 1777, oder Sie mailen uns unter ndr.de/redezeit. Ich darf Ihnen jetzt unsere Gäste vorstellen. Zum einen Annika Minken. Sie ist Referentin für Fuß- und Radverkehr im Verkehrsclub Deutschland e.V. und zugeschaltet in einer Großstadt, der größten in Deutschland, in Berlin. Guten Abend.
Ja, einen schönen guten Abend.
Frau Minken, in Berlin ist die Situation für Radfahrer auch angespannt. Fahren Sie denn noch viel Rad selbst?
Ja, ich bin auf das Rad angewiesen und fahre auch nach wie vor gerne Fahrrad tatsächlich.
Und sind Ihre Tipps, wenn man jetzt nach einem fragen sollte, auch defensiv fahren?
Ja, auf jeden Fall defensiv, als innere Einstellung nach außen, aber gerne aktiv sozusagen anzeigen, selbstbewusst fahren, sich den Platz auch nehmen.
Wir werden darüber noch viel sprechen in dieser Redezeit. Ich freue mich, dass auch Uwe Petri bei uns ist. Er ist Inhaber des Planungsbüros VAR. Er macht Planungen für den Radverkehr, Fußverkehr und Intermobilität. An Sie auch ein herzliches Willkommen in der Sendung, Herr Petri.
Schönen guten Abend.
Wir sagen ja immer, vor allem Großstädte in Deutschland sind ganz offensichtlich für Autos ausgelegt worden. Kann man das so einfach umplanen?
Das geht nicht so einfach. Die gewachsenen Strukturen sind natürlich erstmal gegeben und da muss man langsam, vorsichtig und behutsam die einzelnen Verkehrsträger beachten. Wir haben natürlich auch den ÖPNV, den Fußgänger und den Radfahrer als gesamte Einheit, als Umweltverbund, und denen gilt es natürlich zu fördern und den flächenintensiven Kfz-Verkehr beim Fahren und auch insbesondere beim Parken, das ist ein wichtiges Thema, etwas dezent zurückzunehmen.
Und dann kommen wir auch noch Umweltaspekte dazu. Wir wollen ja auch die Luft verbessern. Auch dazu kommen wir noch in dieser Stunde. Ich darf aber erst noch den dritten Gast begrüßen, Lars Pochnicht. Er ist Experte für Radverkehrspolitik der SPD-Bürgerschaftsfraktion in Hamburg. Auch an Sie einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Wie wichtig ist denn das Rad in der Verkehrspolitik in Hamburg?
Ich glaube, es ist mit einem Verkehrsmittel sozusagen der Zukunft auch. Wir sind, also Hamburg ist eine wachsende Stadt. Wir haben in den letzten 6 Jahren 100.000 neue Einwohner bekommen und der Verkehr in der Stadt wächst und die Fläche aber zwischen den Häusern, der Verkehrsraum wächst nicht. Und insofern, glaube ich, sind wir ein Stück weit darauf angewiesen, dass wir Verkehrsmittel nutzen, die nicht so viel Platz einnehmen oder beanspruchen. Und insofern ist das Fahrrad, glaube ich, dahingehend ein sehr gutes Verkehrsmittel.
Das Thema der Redezeit. Wie machen wir das Radfahren sicherer? Und wir sind natürlich auch gespannt auf Ihre Meinung. 08000 441777. Rufen Sie kurz durch. 08000 441777. Und wir steigen gleich ein. Herr Pochnicht, Sie haben es angesprochen, gerade die Großstädte wachsen, der Platz aber nicht. Und es gibt ja auch die Idee, immer mehr Leute aufs Rad zu bringen, aber auch die Radwege werden ja nicht automatisch größer.
Nee, also die vorhandenen werden, sind nicht automatisch größer, aber deswegen muss man sich halt daran machen, die Infrastruktur entsprechend anzupassen, dass man dann auch nach den heutigen Maßstäben dann auch, wenn man die Straßen anfasst, dann auch den Radfahrern ausreichend Raum gibt, dass man die Radfahrer sozusagen auch dann im Blickfeld, dass sozusagen der Autofahrer den Radverkehr führt. Das sind halt die Dinge, die man machen muss. Das ist natürlich auch nichts, was man von heute auf morgen sozusagen geschieht, sondern das ist eine Sache, die natürlich entsprechende Planung auch bedarf und die auch Zeit in Anspruch nimmt. Aber das ist das Ziel, dass wir sozusagen die Infrastruktur entsprechend dahingehend anpassen, dass mehr und besser Rad gefahren werden kann.
Sie sprechen jetzt von Radwegen. Frau Minken, wir hatten uns vorab schon mal kurz gehört. Und
von Radverkehrsanlagen sozusagen wollte ich sprechen, wenn ich jetzt Radwege gesagt habe. Ich meinte Radverkehrsanlagen.
Dann müssen Sie es noch mal kurz erklären. Ist definitiv ein Politsprech. Radverkehrsanlagen bedeutet?
Genau, es gibt ja zum einen die sogenannten altenbaulichen Radwege. Das sind die Hochbordradwege, die sozusagen neben dem Gehweg geführt werden. Und dann gibt es die Radfahrstreifen, die Schutzstreifen oder auch beispielsweise die Fahrradstraßen als vielleicht optimalste Lösung, den Radverkehr zu führen. Das alles ist gemeint mit Radverkehrsanlagen.
Gut, das große Ganze. Ich komme noch mal zu Frau Minken. Sie haben mir in unserem Vorgespräch schon gesagt, Sie sind jetzt gar nicht unbedingt dafür, dass man überall nur Schnellfahrstraßen alleine für Fahrradfahrer installieren müsste.
Die Radfahrstreifen oder die Schutzstreifen, genau, also das meinen Sie damit. Ne? Mhm. Das ist halt immer die Frage, wie hoch das Verkehrsaufkommen dann auch ist in solchen Bereichen, weil wir haben festgestellt, dass sich viele Radfahrer dort auch nicht sicher fühlen. Also wenn der Tempo 50 ist, dort schneller gefahren wird, viel Verkehr ist, ist so ein Schutzstreifen oder so ein Radfahrstreifen für einige doch nicht ausreichend. Das heißt, wir sagen auch immer, dass man mehr und stärker auf die subjektive Sicherheit achten soll, also dass Radfahrer sich selbst sicher fühlen.
Ich habe eine Umfrage gesehen, jeder zweite Radfahrer fühlt sich unsicher.
Ja, genau. Wir haben es ja auch gerade in dem Beitrag gehört, dass da ein großes Unsicherheitsgefühl ist. Das ist vor allem bei den Radlern, die nicht so oft fahren. Also je mehr man Rad fährt, wenn man ein Alltagsradler ist, fühlt man sich sicherer. Und wir wollen aber ja gerade, um auch eine Verlagerung hinzubekommen, also mehr Radverkehr zu haben, brauchen wir eben genau die, die sich jetzt noch nicht trauen. Das ist nämlich noch ein großer Anteil. Und dazu braucht es dann diese sicheren oder dieses sichere Gefühl.
Das Thema der Redezeit heute. Viele schwere Unfälle. Wie machen wir das Radfahren sicherer? Und wir sprechen natürlich nicht nur über größere Städte, sondern auch über kleinere. Und hinterher, wir haben auch schon Mails bekommen zum Thema E-Bikes und das Landleben. Dazu kommen wir auch noch. Jetzt freue ich mich aber auf Thomas Wille aus Kloppenburg. Guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Thomas Wille. Ich bin täglicher Radfahrer. Und ich habe eine Meinung zu den Standardradwegen, wie man sie überall trifft. Und ich halte diese Radwege für das Problem und nicht für die Lösung.
Herr Wille, ganz kurz, welche Radwege, weil wir hier wirklich ins Detail gehen, meinen Sie die Radwege, die mit Bordstein sind und oben, oder meinen Sie diese in der Straße bunt markierten meistens Streifen für Fahrradfahrer?
Ich meine die Radwege, die dazu führen, dass man den Kraftfahrzeugverkehr kreuzt. Zum Beispiel, es gibt ja eine Unsitte, um die Kreisverkehre einen ringförmigen Radweg zu machen. Und es gibt diese Unsitte auf den Bürgersteigen, wie die Hochbordinger,
ja,
die also gefühlt alle 30 Meter die Einfahrten kreuzen. Ja? Also jedes Mal, wenn der Radfahrer den Kraftfahrzeugweg kreuzt, ist er in Gefahr.
Ja.
Und das ist insbesondere auf den Radfahrern, auf den Radwegen der Fall. Deswegen plädiere ich dafür, auf der Straße zu fahren und die Radwegbenutzungspflicht aufzuheben. Das könnte im Schutzstreifen geschehen, aber auf jeden Fall wichtig ist es, den Autofahrern nicht seitlich zu kommen, sondern frontal. der Autofahrer sieht durch die Windschutzscheibe und nicht durch die Seitenscheibe, wie man weiß.
Herr Petri, ja? Hat Ihnen da jetzt schon zugestimmt? Als Inhaber eines Planungsbüros sind Sie mir da technisch gerade weit voraus. Das heißt, wenn jetzt Herr Wille sagt, frontal, wo müsste denn dann ein Radfahrer im Straßenverkehr fahren?
Also Radverkehr ist wirklich eine komplexe Angelegenheit, weil jeder Radfahrer, wir reden da auch gern immer von 8 bis 80, ganz individuell zu betrachten ist. Man muss erstmal die Nutzergruppen analysieren, man muss wissen, mit wem hat man es hier zu tun. Und ich will es vielleicht mal ein bisschen einfach runterbrechen. Also es geht um Hasen und es geht um Igel. Die einen, die wollen schnell zur Arbeit. Und die schnell zur Arbeit wollen, das kann aber auch sein, dass die abends auch ein bisschen erschöpft sind und dann wollen die als Igel vielleicht auch langsam über einen netten Freizeitweg wieder nach Hause fahren. Es geht prinzipiell erstmal darum, dass Netze geschaffen werden. Und selbst der ADAC hat in seinem neuen Fakten-Experten-Dialog eine nette, achtseitige Broschüre rausgegeben, wie wichtig es ist, den Radverkehr zu fördern, damit der Autoverkehr fließt. Wir wissen, die Städte werden dichter, es gibt mehr Einwohner und dann haben wir einfach das Problem, wenn wir trennen wollen und da vielleicht noch mal eins, um das ein bisschen verständlicher zu machen, der blaue Lolli kennzeichnet einen benutzungspflichtigen Radweg. Wir nennen es blauen Lolli. Sie kennen das blaue Verkehrszeichen, da ist ein Fahrradpiktogramm drauf und dann weiß jeder, hier gilt die Benutzungspflicht. Wenn ich es nicht benutze, kann ich also ein Bußgeld erhalten, weil das meine Führung ist. Auf die bin ich also erstmal gebannt. Und dann haben wir viele nach der ersten SDVO-Novelle, wir haben in den letzten 12 Jahren 2 SDVO-Novellen gehabt, da gab es dann den Wandel, dass man begriffen hat, was heißt begriffen hat, man hat es in das Regelwerk eingearbeitet. Radverkehr ist Fahrverkehr und gehört auf die Fahrbahn. So, dann hat man nämlich erkannt, die Seitenräume sind zu gefährlich, wir haben zu viel Interaktion, es gibt zu viel Fußgänger. Und dann hat man Gehweg radfahrerfrei installiert. Und jetzt haben wir diese Lösung sehr, sehr oft, weil die Seitenräume einfach einen verträglichen Verkehr mit Rad und Fuß nicht zulassen und der Autofahrer sieht aber nur das Zusatzschild und dann hupt er und zeigt, hier, du gehörst hier nicht auf die Straße, du musst auf den Gehweg. Ja. Und diese wahlfreien Führungsformen, das ist das, wo wir drauf hinarbeiten, wo wir versuchen, duale Lösungen, das heißt, wir gucken uns auch Schattennetze an, dass wir auf den Hauptstraßen, da brauchen wir aufgrund der Verkehrsbelastung und natürlich auch aufgrund des Schwerlastverkehrs, wir haben so einen Grenzbereich 10.000 bis 15.000 Kfz pro Tag und da fängt es dann an, von der getrennten Führung in die Teilseparation zu gehen, wo wir sagen, unter 10.000 oder 5.000 bis 10.000 ist der Schutzstreifen das Mittel der Wahl und unter 5.000 können wir eigentlich in der Regel mischen bei Geschwindigkeiten bis 50 km/h.
Lassen Sie uns noch mal kurz zu Herrn Wille zurück. Sie sind noch bei uns, oder?
Ja, genau. Ein Satz hätte ich gerne noch.
Ja.
Es wurde eben von dem guten Gefühl geredet. Die Dame, die vor mir dran war, die hat das gesagt.
Frau Menken, genau.
Und ich, Frau Menken, gut. Ich möchte widersprechen und sage, es hat ja überhaupt keinen Wert, wenn ich mit einem guten Gefühl unter einen LKW komme.
Naja, es geht um sicheres Gefühl, ne? Und ich glaube, das impliziert dann schon auch, ob man in einer LKW-Schlange sich unsicher und bedrängt und abgedrängt fühlt mit zu wenig Platz. Also das war jetzt nicht nur ein Spruch, sondern ich glaube, da wissen wir schon, was gemeint ist.
Nein. Das Sicherheitsgefühl auf dem Fahrradweg ist trügerisch. Das führt einen unter den LKW.
Ach so, rum meinen Sie es? Okay. Ja. Herr Wille, fahren Sie selbst Fahrrad?
Natürlich, jeden Tag.
Ach, haben Sie am Anfang gesagt, ne? Genau.
Und ich fahre auf der Straße.
Genau. Es gibt, und werden Sie da auch öfter dann, kommen Sie da öfter in Konfliktsituationen, dass Ihnen Autofahrer versuchen zu vermitteln, Sie dürfen hier nicht sein?
Also ich sag mal so, wenn ein Autofahrer hupt, hat er mich gesehen. Dann habe ich gewonnen.
Herr Wille, vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben.
Darf ich Herrn Wille noch was fragen?
Ja, natürlich.
Herr Wille, lassen Sie denn auch Ihre Kinder dort fahren auf der Straße?
Ich bin leider kinderlos.
Kann ich auch noch was zum Herrn Wille sagen?
Alle wollen mit Herrn Wille sprechen. Ja. Sie sind der Mann des Abends.
Gerne. Ja, also weil Herr Wille hat es natürlich schon sehr, sehr gut erkannt. Problem ist an den Stellen, wo die Verkehrsträger und die Wege der Verkehrsträger der unterschiedlichen sich mischen, das heißt an den Knotenpunkten. Und da müssen wir es sichtbar machen, das heißt in den Blickfeld des Kfz-Verkehrs führen. Und insofern sind Knoten immer was ganz Spezielles, aber auch die Strecken werden zunehmend problematisch, weil wir mit Lastenrädern und schnellen und langsamen hier natürlich auch zunehmende Probleme bekommen. Bin mir sicher, wir werden das heute Abend nicht alles lösen können. Wichtig ist zu erkennen, dass es große Probleme mit Radverkehrsführung gibt und das ist zunehmend eigentlich der Schnelle. Weil die Kinder, da müssen wir natürlich auch erstmal wieder sagen, 8 bis 10 ist der Bereich, die in den Seitenbereichen noch fahren dürfen. Bis 8 müssen sie, ab 10 können sie. Wenn wir hier wirklich Entspannung bekommen wollen, dann müssen wir bei den Fahrschulen ansetzen. Das ist der Anker, wo die heute mit dem Fahrrad fahren, die aufs Fahrrad angewiesen sind, in der Fahrschule gezeigt bekommen, dass das Fahrrad eigentlich ein Störelement ist. Weil ein Radfahrer vor mir, da kann ich durchfallen. Fahrschulen sollen Mobilitätsschulen werden. Hier müssen wir ran, dass ich da Mobilität lerne. Das geht bis zum Busfahren. Also
schon
so, und da fängt
es an. Genau. Und wir hatten es, glaube ich, jetzt auch in der Schule schon andersrum auf der anderen Seite. Also wir wollen in dieser Sendung übrigens auch nicht gut gegen böse und Radfahrer gegen böse Autofahrer oder Lkw-Fahrer. Auf gar keinen Fall. Es geht hier um ein Miteinander und wie man es lösen kann, weil wir schon wissen, es gibt zu wenig Platz und eben auch neuralgische Punkte, wie wir es gerade eben schon hatten. Das Thema der Redezeit heute, viele schwere Unfälle. Wie machen wir das Radfahren sicherer? Und gerade eben vieles schon, und darüber wollen wir natürlich auch noch sprechen. Stichwort toter Winkel und Kreuzungen, an denen es einfach unübersichtlich ist und eben gerade auch für Lkw-Fahrer zum Teil einfach nicht einsehbar ist. Dazu haben uns sehr, sehr viele Mails erreicht. Nochmal die Frage an Sie, Herr Pochnicht, Sie sind selbst auch Radfahrer. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie einen Lkw sehen? Bleiben Sie dahinter oder versuchen Sie tatsächlich auch, Ihr Recht durchzusetzen und geradeaus zu fahren mit Blickkontakt, oder wie machen Sie es selbst?
Ja, ich glaube, wenn man LKWs auch begegnet, auch im Straßenraum, sollte man nicht darauf vertrauen, dass man gesehen wird, sondern man sollte da auch entsprechend auch defensiv fahren und auch damit rechnen, dass man vielleicht nicht gesehen wird. Gleichwohl muss man natürlich gucken, oder müssen wir auch gucken, auch natürlich in der Politik, wie man die Infrastruktur so weit sicherer macht, dass man besser gesehen wird. Und da ist ja eben auch schon angesprochen worden, die Führung des Radverkehrs im Blickfeld der Autofahrer, der LKW-Fahrer natürlich ein wesentliches Argument. Und deswegen wird es in Hamburg ja auch vermehrt gemacht, dass entsprechend der Radverkehr auf der Straße geführt wird mit Schutzstreifen, mit Fahrradstreifen, Radfahrstreifen. Und das ist schon ein wesentliches Mittel, um es sicherer zu machen, das Fahrradfahren.
Auf der anderen Seite gibt es ja auch Weitwinkel. Die Weitwinkelpflicht, genau. Die hat uns aber auch nicht wirklich bewahrt vor tödlichen Unfällen.
Es ist jetzt, gibt seit 2007 meines Wissens die Pflicht, da noch mehr entsprechend die LKWs mit noch mehr Spiegeln auszustatten, um den toten Winkel zu minimieren oder vielleicht auch ganz wegfallen zu lassen. Gleichwohl gibt es ja weiterhin ja auch diese schweren Unfälle auch mit LKWs, und da stellt sich natürlich die Frage, wie man das noch sicherer machen kann. Und da ist ja ein Thema, was im Augenblick ja eine Diskussion ist, sind ja die Abbiegeassistenten für LKWs. Und da ist es auch ein Anliegen, auch bei uns in Hamburg, dass zunehmend oder in der Zukunft alle LKWs auch mit diesen Abbiegeassistenten ausgestattet werden. Das macht natürlich am meisten Sinn, wenn das europaweit geschehen würde. Da haben wir auch hat Hamburg auch eine Bundesratsinitiative auch gestartet, dass die Bundesregierung da auch tätig wird, um da auf europäischer Ebene zu einer Lösung zu kommen. Aber gleichwohl wollen wir auch beispielsweise in Hamburg auch vorher schon bei den städtischen Fahrzeugen anfangen und unsere städtischen Fahrzeuge mit diesen Abbiegeassistenten auszustatten.
Es hat uns eine Mail erreicht von Herrn oder Frau Hildebrand, kann ich nicht erkennen, aus Nordheim, und da steht als Tipp: als Radfahrer immer hinter Lastwagen oder Bussen bleiben, also allgemein großen Fahrzeugen in jeder Situation. Punkt. Wären Sie auch so kategorisch, Frau Minken?
Die eigene Sicherheit geht immer vor. Also das ist das, was ich auch meinte, nach innen defensiv fahren. Also man muss sich immer auf die Fehler der anderen einstellen und das auch vorausschauen, sozusagen fahren. Also ich würde mich niemals noch an einem Bus vorbeiquetschen oder an einem Lastwagen. Also da ist mir die Minute, die ich dann vielleicht gewinne, die ist es auf gar keinen Fall wert.
Mhm. Aber es geht ja nicht nur ums Vorbeiquetschen. Wir haben ja alle schon gesagt, wir haben alle zwei Identitäten als Radfahrer und als Autofahrer. Und ich hatte es neulich auch. Ich war auf dem Radweg ganz normal und wollte eine Ampel überkreuzen oder überfahren, also geradeaus fahren, und sah links neben mir einen Bus. Und ich sah schon, der Busfahrer guckt nicht. Und der bog dann auch, also schlug ein und versuchte quasi rechts abzubiegen, was sein gutes Recht ist, wenn ich da nicht gewesen wäre. Ich habe natürlich, also wenn wir heute über vorausschauendes Gefahren sprechen. Natürlich hat man, glaube ich, als Radfahrer, wenn man öfter fährt, solche Situationen im Blick. Aber per se wäre das auch schon der Unfall gewesen. Da hätte ich gar nichts falsch gemacht.
Also es gibt ein ganz einfaches Beispiel dazu vielleicht. Also die meisten Kinder an Ampeln, die wären totgefahren, wenn sie bei Grün gehen, weil die Autofahrer das Rot nicht beachten. Also man muss, wenn man am Verkehr teilnimmt, dann muss man immer ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht, das ist Paragraph 1 StVO. Und da müssen wir ansetzen, das muss jeder eigentlich verinnerlichen. Wir wissen, der Radfahrer lebt gefährlicher, 5-mal gefährlicher als ein Autofahrer, er hat keine Schutzhülle. Wir müssen uns in den Städten mit dem Thema Geschwindigkeit befassen. Weil das, die Geschwindigkeit ist das Hauptmerkmal, wo viele Unfälle passieren. Und natürlich auch eine Verlagerung vom LKW weg in kleinere Einheiten, Mikrohubs auf Lastenräder bringen. Wir haben so viel Lieferverkehr. Ich hatte es letztens schon mal in der Sendung gesagt, ich sage es gerne nochmal. Wenn ich einen verfolgen würde, der als Lieferfahrer durch die Städte fährt, da der parkt, jedes zweite Parken ist verkehrswidrig. Die Ware könnte nie so günstig an die Standorte kommen. Und da müssen die Städte Logistikzentren aufbauen und müssen die LKWs erst gar nicht in die Städte lassen. In Moskau zum Beispiel sind LKWs in der Stadt verboten.
Also gerade zum Thema Geschwindigkeit kommen wir noch. Aber erstmal möchte ich Frau Bütow in unsere Runde bitten. Die wartet nämlich schon eine ganze Weile. Schönen guten Abend, Frau Bütow. Jetzt sind Sie aber bei uns.
Hallo, guten Abend, Frau Langhammer. Der Herr hat eben genau das gesagt, was ich eigentlich auch sagen wollte, was ich vorhin per SMS auf Ihre Nummer geschickt habe, weil ich habe kein Mail.
Ja.
Und da habe ich durch Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme.
Ja.
Musste die Rasenmähermaus auch üben, wo sie Fahrrad gefahren ist.
Mhm. Das ist ohnehin ein ganz großes Stichwort, wenn ich da bei Ihnen gleich nochmal einhaken darf, weil das so ein schönes Stichwort ist. Die Mentalitätsfrage, dazu haben wir auch sehr viele Mails bekommen, zum Beispiel von Herrn Haug aus Hamburg, der auch schreibt, wir haben eine zunehmende allgemeine Verrohung der Sitten, die sich sowohl bei Rad- als auch Autofahrern im Alltag durch zunehmende Regelmissachtung und Aggressivität zeigt. Wenn Einsicht nicht hilft und Rücksichtnahme ausstirbt, dann wäre eine Sanktionierung der notwendige Weg. Wie kann sowas aussehen, Frau Minken? Und noch eine Frage, haben Sie sich auch schon mal so richtig aufgeregt in den letzten 3 Tagen im Straßenverkehr?
Also ja, ich reg mich sogar meist, da muss ich gar nicht so weit zurückdenken. Das passiert auch häufig, dass ich mich aufrege. Man fühlt sich immer im Recht, egal welcher Verkehrsteilnehmer man nun mal ist. Also ich fahre ja auch Auto, ich bin auch Fußgänger. Kann da immer alle Seiten verstehen. Ich würde nur sagen, dass es ganz wichtig ist, dass man das von Kindesbeinen an übt. Das heißt, das sollte nicht erst in den Fahrschulen anfangen, diese Mobilitätsbildung, sondern viel, viel früher. Weil das ist nämlich das, wo man auch ganz viel bei seinen Kindern zeigen kann, man ist auf der richtigen Fahrbahnseite unterwegs. Man guckt, man lernt Geschwindigkeiten einzuschätzen. Und das lernt man nicht erst in der 4. Klasse mit der Radfahrprüfung, sondern bitte schon auch früher.
Kommen wir nochmal zu dieser Mentalitätsfrage zurück. Und Herr Pochnitz, Sie sind Experte für Radverkehrspolitik in Hamburg und haben sicherlich Kontakt auch zu anderen Städten, die so oft doch auch zitiert werden. Also Kopenhagen, Amsterdam, neuerdings auch Paris, in Deutschland vielleicht, Münster und Erlangen. Sie gucken mich noch ratlos an, aber Sie haben doch bestimmt sich da auch schon bei Projekten umgesehen, oder? Oder zumindest sich mal da die Faktenlage kommen lassen, was bei denen so viel besser läuft.
Ja, gleichwohl sind natürlich alle Städte sozusagen, stellen sich anders dar. Also Hamburg hat natürlich auch andere Voraussetzungen auch. Wir haben, haben jetzt nicht so die großen, breiten Straßenzüge. Wir haben vielfach kleinere Straßen auch. Wir haben in Hamburg ganz viele Straßenbäume auch. Wir haben 250.000 Straßenbäume, die auch parallel zu den Straßen stehen und auch ihren Platz einnehmen. Und insofern sind die Voraussetzungen, glaube ich, bei den Städten ganz unterschiedlich. Und man kann natürlich, wenn man nach Dänemark guckt oder beispielsweise auch nach Kopenhagen konkret oder wenn man nach Holland guckt, in die Niederlande, dann haben die sich halt schon vor Jahrzehnten daran gemacht, entsprechend ihre Infrastruktur umzubauen, den Radfahrern mehr Raum einzuräumen. Und das haben wir, wir fangen jetzt damit an oder sind jetzt vor einigen Jahren damit angefangen. Und insofern haben wir da, glaube ich, einiges aufzuholen. Und wenn natürlich den Radfahrern auch Radfahrern mehr Raum gegeben wird, dann steigt natürlich auch das Sicherheitsgefühl auch, es sinkt vielleicht auch der Stresspegel auch beim Fahrradfahren und insofern hat das mit Sicherheit auch und es steigert, ist vielleicht schon die Akzeptanz auch gestiegen, auch bei den Autofahrern, wenn ich sozusagen auch daran gewöhnt bin, dass viele Radfahrer auch auf der Straße unterwegs sind, dann stresst mich das vielleicht persönlich auch nicht mehr so sehr, weil ich das gewöhnt bin. Und das ist, glaube ich, hier bei uns in Deutschland, auch in Hamburg, glaube ich, noch neuer. Da ist man das noch nicht so gewohnt, dass der Radfahrende auf der Straße unterwegs ist. Und insofern ist es etwas, glaube ich, ein Lernprozess, der auch vonstatten gehen muss und auch wird und den wir natürlich auch politisch auch begleiten wollen. Wir wollen beispielsweise eine Kommunikationskampagne für den Radverkehr auflegen, die gegenwärtig in der Ausschreibung ist, die dann im nächsten Jahr starten soll, wo dann entsprechend auch nochmal Verkehrsregeln vermittelt werden, aber auch sozusagen auch die gegenseitige Rücksichtnahme sicherlich ein Thema sein wird und natürlich dafür geworben werden soll, dass das Rad gefahren werden soll in der Stadt.
Verkehrsregeln ist auch ein schönes Stichwort und Hans-Ulrich Schwarzenegger aus Osnabrück hat uns geschrieben, ich denke, ein Kriterium ist, dass es in Deutschland zu viele Menschen gibt, die meinen, es gäbe keine Verkehrsregeln, da wo ich fahren kann, darf ich es auch. In meiner Jugend gab es vor dem Freitagskrimi im Fernsehen die Sendung Der siebte Sinn. So etwas ähnliches, Verkehrsregeln kurz erklärt also, fände ich sinnvoll. Da höre ich eine Zustimmung bei Ihnen, Herr Petri.
Ja, auf alle Fälle. Also der siebte Sinn, den müssen wir wieder neu auflegen. Es gibt, wir haben das auch mal untersucht, 10 bis 13 unterschiedliche Radverkehrsführungsformen. Das kann ich unheimlich schwierig vermitteln. Und insofern ist es wichtig von klein auf, das sagte auch Frau Minken schon, die, ich würde auch sagen, direkt bei der Schwangerschaft, da fängt es schon an, dass man nicht aufhört mit dem Fahrradfahren, sondern es gibt entsprechende Fahrräder oder dass man dann auch mit Lastenrädern den Kindertransport, dass man hier die Kinder im Straßenraum mitnimmt und vor allem die Eltern ertüchtigt, auch das zu praktizieren, weil ein ganz großes Problem ist das Elterntaxi. Aus Angst heraus, dass dem Kind was passieren könnte, wird man selber zu demjenigen, der anderen Angst einflößt und kommt mit dem Auto. Ja, das ist ein Teufelskreis und aus dem Teufelskreis müssen wir einen Engelskreis machen, um das ein bisschen anzupacken. Und dazu haben wir eigentlich sehr, sehr viele Möglichkeiten mit temporären Sperrungen, mit Einbahnstraßen, dass einfach die Schulen, klar, man muss, wenn man in den Schulen auch was lernen will, braucht man Sauerstoff im Kopf und den Sauerstoff kriege ich am besten durch Bewegung und dann bin ich auch frei, da sitze ich auch nicht so unruhig auf meinem Stuhl, das geht mir übrigens auch so, wenn ich mich nicht genug bewegt habe, dann zappel ich ein bisschen, dann muss ich aufstehen, dann muss ich rum.
Das ist die Gesamtlösung jetzt schon.
Na, weiß ich nicht ganz genau, aber es ist ein Teil, ja. Ist eine gute Verkehrserziehung, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr und wenn ich dann im Verkehr überfordert bin, dann mache ich aus Angst gerade viele Fehler. Das heißt, wir brauchen eine sichtbare Radverkehrsinfrastruktur und da sind wir auch von Seiten der Forschungsgesellschaft dabei. Ich selber schreibe an den Regelwerken auch mit in verschiedenen Gremien, bin Arbeitskreisleiter Pedelec-taugliche Infrastruktur und da ist uns klar, die Fahrradstraßen werden auch klassifiziert. Hier werden wir die Qualitätsfahrradstraße bekommen. In Bremen gibt es schon das erste Fahrradquartier. Und es muss im Straßennetz sichtbar werden, dass ich hier auch Vorrang für den Radfahrer habe. Ich habe ein ganz tolles Erlebnis gehabt. Wir haben die längste Fahrradstraße Hessens geplant und umgesetzt. Und dann haben wir da ein paar Fotos gemacht. Und da waren dann so 3 Schüler nebeneinander. Und der in der Mitte reißt die Arme hoch. Und dann sagt er so, Fahrradstraße, Fahrradstraße. Und ich kriege immer wieder Gänsehaut, weil er hat das erste Mal für sich gespürt, dass ihm der Straßenraum gehört.
Ja? Herr Petri, also, wir haben ganz, ganz viele Hörer, die auch so gerne mitreden möchten.
Gerne.
Und zum einen ist das jetzt, man hört uns auch in Berlin, das freut uns sehr. Andreas Schwede, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Also man hört auch deshalb in Berlin, weil ich auch ein Fahrradaktivist bin, der im Internet auch unterwegs ist, auf Twitter unter @polyauwei, wo ich mir mittlerweile einen gewissen Ruf erwirkt habe, weil ich Radwege frei mache.
Sie machen was?
Radwege frei.
Wie, Sie bringen Radfahrer weg vom
Ich mache Radwege frei und benutzbar, indem ich dafür sorge, dass die Falschparker abgeschleppt werden.
Oh, ah.
Ja, auch.
Ein großes Argument.
Und das ist, also wir hatten ja jetzt auch letzte Woche eine Aktionswoche zu Falschparkern, die eigentlich über gerade unsere Wege streitig machen, weil Fußgänger und Radfahrern im Weg stehen. Und ich habe mich ein bisschen geärgert über die VCD-Aktion, dass da nur gelbe Kärtchen verteilt wurden, wo dann so noch drauf stand, wahrscheinlich haben sie versehentlich geparkt. Das finde ich eigentlich nicht nachvollziehbar, weil die parken dann nie versehentlich, sondern wenn man sie anspricht, kriegt man sehr patzige, freche Äußerungen. Und da vermisse ich dann auch eher die Ordnungsmacht, die Ordnungshüter, also Polizei oder Ordnungsämter, die auch Radwege freimachen.
Haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen. Herr Schwiede, man hört Sie leider ganz, ganz schlecht, weil das, glaube ich, eine wirklich schlechte Handyverbindung ist. Aber der Punkt ist angekommen. Also der VCD, also der Verkehrsclub Deutschland, und Frau Minken ist bei uns. Sie haben eine Aktion gestartet und wollen das mit einem, ich sag mal, einem charmanten Kärtchen lösen, Autofahrer darauf hinzuweisen, dass sie falsch parken.
Genau, das ist der dialogorientierte Ansatz. Ich kann da immer beide Seiten verstehen, also auch wenn die Aktivisten zum Beispiel dann zu solchen Mitteln greifen wie zum Telefon und das Ordnungsamt darauf aufmerksam machen. Wir hören halt immer wieder das Argument, ich bin nur mal 2 Minuten kurz einkaufen, Brötchen, was auch immer, Zigaretten holen. Und den meisten ist gar nicht bewusst, dass sie damit den Radfahrer, die stehen dann ja meistens eben auch auf den Schutzstreifen oder auf den Radfahrstreifen, damit gefährden, weil der sich dann wieder in den fließenden Verkehr einfädeln muss. Mhm. Und wenn man dann mit diesen Menschen, wir haben sie ja auch persönlich angesprochen in dieser Woche, darauf, also dass diesen Dialog sucht, verstehen das die meisten auch und waren sich einfach nicht bewusst, dass es so ist.
Also mit charmant und nicht gleich losbrüllen erreicht man auch einiges.
Das, denke ich, ist in den allermeisten Fällen so, ja, dass man da keine Konfrontation aufmacht.
Das Thema in der Redezeit. Wie machen wir das Radfahren sicherer? Sie können gerne anrufen 08000 44 1777 und die Nummer hat auch Detlef von Gilser gewählt. Guten Abend.
Guten Abend in die Runde. Ich bin Detlef von Gilser in Südniedersachsen. Ich bin zwar auch Autofahrer, aber um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, ich fahre seit 6-7 Jahren ausschließlich jeden Tag in dieser 120.000 Einwohner Stadtfahrrad. Ich habe schon befürchtet, dass es jetzt in Ihrer Sendung, was ich zum Teil bestätigt fand, immer nur über Verkehrsführungen, Paragraphen und LKWs ging. Ich habe auch ganz extreme Ängste vor rechtsabbiegenden LKWs, aber ich muss Ihnen jetzt einmal eine Lanze brechen für Autofahrer, obwohl ich mir vielleicht jetzt im Zorn vieler Mitfahrer an Fahrrad zuziehe. Was ich hier in Göttingen gerade in den letzten Wochen erlebt habe, mit dem unglaublich leichtsinnigen, unvorstellbar gefährdenden, eigengefährdenden Verhalten von Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrerinnen erlebt habe, das rollt sich einem die Fußnägel auf. Ja? Da fahren zwei Fahrradfahrerinnen, vermutlich Studentinnen, nebeneinander aus einer Straße, die keine Vorfahrt hat, auf eine abknickende Vorfahrt, wo sie hätten warten müssen. Ein Auto fährt auf sie zu. Ich saß da im Kaffee. Ich habe gedacht, mir kommt der Kaffee hoch. Die fahren voll auf seine Motorhaube zu. Der Wagen bremst ab. Der Fahrer erschrickt sie. Die beiden Fahrerinnen ganz souverän, ohne ihn eines Blickes zu würdigen, umrunden sein Fahrzeug und fahren einfach weiter. Und mir hat ein Fahrradfahrer in Göttingen vor einiger Zeit mal gesagt, wieso, die Autofahrer haben doch auch uns Fahrradfahrer, Entschuldigung, die Autofahrer haben doch für uns Fahrradfahrer auch die Verantwortung zu tragen, das müssen doch nicht wir machen. Aha. Und ich merke hier, ja, ich merke hier ein Rauditum, dass Ich tue es nicht. Ich habe auch Blickkontakt zu Autofahrern. Ja. Und ich bin immer gut damit gefahren. Mir passiert nichts.
Ja. Das habe ich aber neulich tatsächlich auch mal gehört von einer Kollegin als Tipp. Wenn du nicht hinguckst, dann bremst der schon. Das fand ich interessant. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht ausprobiert, Herr Pochnicht. Das ist jetzt der Punkt. Wir haben am Anfang der Sendung, oder ich habe versucht auch schon klarzumachen, es geht hier nicht die bösen Autofahrer, die guten Radfahrer. Wir wollen hier gar keine neuen Fronten und gar keine neuen Linien aufmachen. Und das, was Herr von Gilser gerade beschrieben hat, das kennt man, wenn man sich auch nur an eine Straßenecke, wo auch immer in Deutschland hinstellt, dass Radfahrer, warum? Weil nicht sanktioniert oder weil es schneller geht oder woher kommt das? Haben Sie eine Erklärung?
Ich glaube, das ist bei allen Verkehrsteilnehmern so. Natürlich kann man das beobachten, ob man das vielleicht dann mehr, je nachdem, welches Verkehrsmittel man gerade nutzt. Als Radfahrer fallen einem vielleicht die Verkehrsverstöße der Autofahrer mehr auf, als Autofahrer vielleicht die Verkehrsverstöße der Radfahrer. Ich glaube, wichtig ist, dass sich alle einfach an die Verkehrsregeln halten. Und die gegenseitige Rücksichtnahme ist ja auch schon angesprochen worden.
Aber es passiert ja nicht. Also wir sind ja an dem Punkt, es passiert nicht. Also was er gerade geschildert hat, Herr von Gilser, ist ja schon, das ist ja im wahrsten Sinne lebensmüde, aber es hat funktioniert, weil der Autofahrer seine Rolle beherrscht hat, nämlich Rücksicht zu nehmen.
Ja, gleichwohl gibt es ja auch die Kontrollen. Also wir haben ja beispielsweise in Hamburg auch die Fahrradstaffel, die auch entsprechend Radfahrer auch kontrolliert, auch Autofahrer kontrolliert. Darüber hinaus haben wir auch Verkehrskontrollen, die durchgeführt werden. Insofern kann man ja nicht sagen, dass es nicht kontrolliert wird. Es wird kontrolliert. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht müsste es noch mehr kontrolliert werden, aber vielleicht ist es auch noch besser sozusagen von vornherein an die Radfahrer, Autofahrer und Fußgänger zu appellieren, quasi sich so auch an die Verkehrsregeln zu halten, obwohl natürlich auch Kontrollen sein müssen. Was mir noch ganz wichtig ist bei dem Thema Verkehrssicherheit auch und Verkehrstote auch, die leider ja immer wieder auch vorkommen im Straßenverkehr, wenn man sich mal betrachtet, wo wir von 1980 gekommen sind und wo wir jetzt gelandet sind bei den Unfallzahlen und auch Verkehrstoten, muss man sagen, dass wir auf einem ganz deutlich richtigen Weg sind. Wir
hatten in Hamburg geht seit letzten drei Jahren wieder hoch.
Wieder hoch,
also, Entschuldigung.
Wollte ich auch sagen.
Also da,
ja,
müssen
wir echt, schon mal besser.
Da müssen wir also hart dran arbeiten. Weil
ja, aber es ist also in Hamburg beispielsweise kann ich das jetzt, gut, Sie haben wahrscheinlich die bundesweiten Zahlen jetzt vor Augen.
Ja, natürlich.
Genau,
yes.
Und wenn ich jetzt hier natürlich jetzt die Hamburger Brille auf und da, sage ich mal, konnte man das jetzt in den letzten drei Jahren nicht sozusagen feststellen, sondern da sind die Zahlen leicht nach unten gegangen.
Auf jeden Fall sind natürlich alle Unfälle und schweren Unfälle und zum Teil auch Todesfälle sind natürlich alle einer zu viel. So, das wollen wir auch nochmal betonen an dieser Stelle. Ich freue mich, dass wir jetzt Iris Schöning in der Leitung haben, auch aus Hamburg. Guten Abend.
Ja, Schöning, hallo.
Fahren Sie selbst Fahrrad, Frau Schöning?
Im Prinzip schon, in letzter Zeit nicht, weil es geklaut wurde.
Oh, ein anderer Punkt, dazu gibt es auch Sendungen auf NDR Info.
Ja, ich wollte was sagen. Also ich bin gegen dieses zwangsweise überall Radweg auf die Straße, ob es gerade passt oder nicht. Also dieses undifferenzierte, von oben aufgezwungene. Ich wohne hier in der Nähe der Stresemannallee an der Ecke in Lockstedt und wir haben einen zauberhaften Radweg unter Bäumen, sehr romantisch in beide Richtungen. Und ich war auf verschiedenen Anhörungen hier. Und da wurden dann zu Unzeiten Fotos gemacht und da wurde eine Gefahr heraufbeschworen, die ich nicht sehe. Das wäre mir in 40 Jahren aufgefallen, wenn der Radweg so gefahrenträchtig wäre. Und man kann auch Amsterdamer Verhältnisse nicht einfach auf Hamburg übertragen. Jetzt zu diesem Schutzstreifen, ich würde den Namen schon gar nicht benutzen. Besser wäre Sichtstreifen, weil er faktisch nicht schützt. In Amsterdam, habe ich gehört, wird man da wirklich abgebremst von irgendwie so einem ähnlichen Streifen. Und was in der Anhörung wie nebenbei fiel, war der Satz, LKW und Busse dürfen bei Bedarf diesen Streifen überfahren. Wo ist da der Schutz, frage ich mich. Und hier ganz konkret, Stresemannallee, gibt es auch Lieferverkehr. Mhm. Unter anderem Beiersdorf ist ja nicht weit und die Beiersdorf-Erweiterung ging ja auch durch die Presse, da sehe ich eventuell einen Zusammenhang und faktisch ist das eine Straßenverbreiterung. Was wollte ich noch sagen?
Das war schon ganz schön viel. Lassen Sie uns Ihre Punkte mit aufgreifen. Also kommen wir nochmal zum Schutzstreifen. Frau Minken, wenn Sie es uns noch einmal erklären. Es gibt ja ganz unterschiedliche Zeichen auch auf den Straßen. Also gibt es unterschiedliche Farben, dann gibt es durchgezogene Striche, dann gibt es gestrichelte Linien. Das bedeutet alles Unterschiedliches.
Ja, der Schutzstreifen ist diese gestrichelte Linie. Und der Radfahrstreifen ist eine durchgezogene Linie. Dafür gibt es auch unterschiedliche Maße, die kennt Herr Petri jetzt vermutlich besser als ich.
Ja.
Mindest- und Maße, aber man sollte eigentlich immer über diese Mindestmaße hinaus planen. Das ist dann natürlich immer lokal unterschiedlich, ob man das kann. Und grundsätzlich ist das Thema natürlich immer dieses, es ist, wenn man im Verkehr fährt, ist man objektiv sicherer, weil man gesehen wird. Es gibt nicht diese schweren Unfälle im Kreuzungsbereich. Aber das ist eben dieses Thema, dass sich dann doch viele da eben nicht sicher fühlen, wenn da auch Autos drauf parken können. Das ist dann wieder dieser Lieferverkehr und das wurde jetzt ja auch angesprochen.
Ja. Es gab dann auch die Idee, ob man diese Schutzstreifen wiederum dann auf der anderen Seite also doch abgrenzt. Und da gibt es aber auch schon wieder Gegner, die sagen, wenn man da Blumenkübel aufstellt oder Stopper, dann könnte ich als Fahrradfahrer ja, wenn es blöd läuft, auch über den Blumenkübel fallen oder über den Stopper fahren.
Das ist wirklich immer lokal ganz unterschiedlich. Also ich glaube, dass es schon eine Separation immer mal auch Sinn machen kann. Das ist, wie Herr Petri schon sagt, es gibt da die unterschiedlichsten Führungsformen und jeder Ort, jede Stelle ist einfach so einzigartig, dass man das dann vor Ort immer auch entscheiden muss, was da jetzt die beste Lösung ist. Es muss sicher sein, natürlich, aber man muss sich dort auch sicher fühlen. Und das ist so dieser gordische Knoten, der dann noch sozusagen gelöst werden muss an vielen Stellen, denke ich.
Wir sprechen in dieser Redezeit über das Radfahren und wie man es noch sicherer machen kann. Und zu den E-Bikes kommen wir noch, ich verspreche es. Aber vorher ist jetzt Britta Weber in der Leitung. Guten Abend.
Guten Abend in die Runde. Ja, ich bin passionierte Radfahrerin. Also ich wohne hier in Oldenburg in Niedersachsen und das ist ja auch eine tolle Radfahrstadt. Also ich habe mich gewundert, als ich aus Hessen hierher gezogen bin, dass hier überhaupt mal Autos für mich halten. Und ich kann nur sagen, ich versuche so zu fahren, so wenn ich Auto fahren würde. Also ich versuche mich so an die Regeln zu halten und denke mir einfach, irgendjemand hat sich das ausgedacht, also wird das schon, irgendwie muss es ja funktionieren. Und ich glaube, was man vielleicht einfach mehr so in Erinnerung rufen müsste, ist, dass man sich so versucht, auch mal in den anderen Verkehrsteilnehmer reinzuversetzen. Also was passiert jetzt, wenn ich jetzt einfach da um das Auto rumfahre, obwohl ja eigentlich der Gegenverkehr mir jetzt Vorrang hat, wenn ich das Hindernis zum Beispiel auf meiner Seite habe. Ne? Da quetscht man sich jetzt nicht als Autofahrer vorbei und drückt dann den Radfahrer zum Beispiel so weit rüber, dass er mit seinem Vorderrad an den Randstreifen kommt und dann im wahrsten Sinne des Wortes auf die Nase fällt. Mhm. Oder umgekehrt, es gibt ja auch Radfahrer, die Autofahrer völlig in Gefahr bringen.
Mehr Empathie füreinander.
Ja, genau. Und vielleicht auch vorausschauender. Also das habe ich so, ich habe vor Ewigkeit, ich glaube 88 Führerschein gemacht. Und da haben wir das gelernt, vorausschauend fahren. Oder was der eine Herr bei Ihnen im Studio ganz am Anfang der Sendung sagte, dieser Paragraph 1. Einfach gegenseitige Rücksichtnahme, was natürlich auch heißt, dass der Stärkere, also der Autofahrer, auch auf die Rechte der Radfahrer Rücksicht nehmen muss und genauso umgekehrt auch. Mhm. Das hört sich jetzt alles an wie bei den Engelchen, also das sind wir ja alle nicht. Aber so
die Grundidee würde schon helfen. Fehler, ja. Ne? Frau Weber, eine Frage noch zum Schluss an Sie. Sie müssen nicht antworten, wenn Sie nicht mögen. Wenn Sie im schönen Oldenburg an einer roten Ampel stehen mit dem Fahrrad und da kommt keiner, rechts nicht, links nicht und vorne auch nicht, bleiben Sie stehen?
Ich bleib stehen. Ja, es gibt hier so eine ganz tolle Ampel. Ich weiß nicht, die Oldenburger kennen die. Nadorster Straße gibt es eine Ampel, eine Fahrradampel. Da fahren ganz viele Leute rüber und ich bleibe da stehen.
Frau Weber, Sie sind ein leuchtendes Beispiel heute Abend.
Stimmt überhaupt nicht. Das ist nicht wahr.
Schon, Sie haben noch genau dazu aufgerufen, was den Straßenverkehr ein kleines bisschen besser machen würde. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihren Anruf. Ja, wären wir alle ein bisschen mehr wie Frau Weber, die sagt, sie guckt sowohl als Autofahrerin als auch als Radfahrerin. Und ein Thema, zu dem wir noch kommen müssen, ist das Thema Geschwindigkeit. Also meistens ist es ja tatsächlich so, dass man weiterfährt, über Rot fährt, möglichst schnell fahren möchte auf dem Fahrradweg, egal ob da andere Fahrradfahrer sind oder nicht, weil man Termin hat, weil man Zeitdruck hat, weil man denkt, man müsste schnell sein. Also ist Geschwindigkeit, Herr Petri, da nicht auch mit ein Hauptargument in dieser Debatte auch mit? Und auch als Autofahrer denke ich, 9 Uhr, ich komme eh schon zu spät, die Ampel war orange.
Meinen Sie jetzt die Geschwindigkeiten des Kfz oder des Radverkehrs? Ich war heute in Karlsruhe, da haben wir verschiedene Radschnellverbindungen durchgearbeitet. Da planen wir gerade ein Netz von 6 Routen und einer Ringroute mit insgesamt 140 Kilometer. Oder meinen Sie die Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs?
Ich möchte über beides sprechen. Über Radfahrer, die vielleicht ja auch wirklich denken, warum sollte ich hier stehen bleiben, wenn alles frei ist? Ist doch Zeit verschenkt.
Es geht ja erstmal um die eigene Kraft. Also ich trete jetzt mein Fahrrad an. Ich habe auch häufiger Gepäck dabei. Gut, ich habe mein E-Bike, ich habe mein Pedelec. Also da macht es Anfahren noch Freude, aber ich denke an den normalen Radfahrer und das sind 80% oder noch 90%, es wären immer mehr Pedelecs, die müssen dann die abgebremste Kraft, die verlorene Kraft wieder antreten. Und insofern ist natürlich die Beharrlichkeit ganz wichtig. Wir möchten zügig, dauerhaft fahren können und das ist wichtig für den Radfahrer. Und da vielleicht noch mal ein anderes Beispiel. Ich war heute in Münster, ich war letzte Woche in Münster, da hatten wir auch Sitzungen. Münster in Nordrhein-Westfalen und da gibt es eine Promenade. Jeder schwärmt von Münster. Das ist die Radfahrhauptstadt, aber die haben bislang noch nicht auf der Promenade Vorfahrt für den ganzen Ring. Das sind 5 Kilometer. Da hat man tagsüber bis zu 9000 Radfahrern am Tag. Und da gilt es erstmal zu schauen. Wir haben viele Knotenpunkte, wo wir heute schon viel Radverkehr haben und den kann man bevorrechtigen. Mhm. Und der Radfahrer, der ist benachteiligt, der ist strukturell benachteiligt, genauso wie der Fußgänger über Jahre durch eine gewachsene Gesetzgebung, die sich immer noch StVO nennt und da sind wir seit Jahren am Rumdoktern, aber die meisten fahren halt Auto und auch die damit Geld verdienen, das geht hin bis zur Straßenbauindustrie, die sind natürlich auch daran interessiert, dass das alles so bleibt, wie das ist. Und
Herr
da Gute,
lassen Sie uns jetzt noch mal einmal über Geschwindigkeit sprechen, genau. Und zwar über den Verkehrsfluss, Frau Minken. Ja. Sie haben das auch durchgerechnet, also wenn wir jetzt die komplette Geschwindigkeit in Ortschaften, in Städten drosseln würden, wäre das Problem auch schon ein kleineres.
Naja, eine wichtige Maßnahme, um den Radverkehr sicherer zu machen, ist natürlich eine Temporeduzierung bei den PKWs, also beim Autoverkehr. Auch für die Fußgänger wird sicherer, wenn wir auf Tempo 30 runtergehen. Das innerorts generell auch, und die Ausnahme wären dann auf Hauptverkehrsstraßen Tempo 50.
Das Thema in der Redezeit, wie machen wir das Radfahren sicherer? Und wir haben noch einen Anrufer aus Berlin, nämlich Herrn Schneider. Ich grüße Sie. Hallo?
Ja, bin ich immer parat?
Ja, jetzt sind Sie zu hören. Grüße Sie, Herr Schneider.
Okay. Es geht mir um einen ganz einfachen Aspekt. Es wird von Rücksicht gesprochen und von Vorsicht. Da ist immer das Wörtchen Sicht drin. Wir wissen ganz genau, und die Verkehrsexperten sagen das auch, dass die Sichtbarkeit des Fahrradfahrers mit das Wichtigste ist. Nicht nur im Sommer, sondern erst recht auch im Winter. Und kein Autofahrer würde, wenn er einen Fahrradfahrer sieht, rechtzeitig sieht, ihn anfahren. Also stellt sich für mich die Frage, was kann der einfache Radfahrer, ohne darauf zu warten, was sich planungsstrategisch in den nächsten 50 Jahren ändern wird, tun kann, damit er gesehen wird. Mhm. Und da habe ich nur zwei einfache Hinweise. Ich gehe schnell wieder aus der Leitung, damit andere auch noch können. Sie erinnern sich an Kinderfahrrädern, gab es früher die kleinen Wimpel.
Ja.
Die waren am langen Glasfieberstab, 2 Meter lang, 1,50 lang und wackelten oben vor sich hin. Das übersieht man nicht.
Gibt es auch immer noch für Kinder, ne? Sie haben die Kinder, Herr Popp, nicht?
Meine Kinder hatten die auch, wobei sie die auch dann schon zur ersten Klasse dann ablegen wollten, weil sie das voll das uncool war, schon diese Fähnchen zu tragen.
Diese uncool Variante, wer sein Leben liebt und erkannt hat, dass er der schwächere Teilnehmer ist, der sollte sich, bevor er auf den Hund kommt, sogar ein Hundehalsband zulegen. Und zwar die LED-Hundehalsbänder. Die kann man sich auf die Pudelmütze drücken oder auf den Helm drücken, wenn man hat. Die kosten 10 Euro, blinken in allen Farben, die man haben will und brauchen keine Genehmigung, weil es ein LED-Licht am Körper ist.
Wollte ich gerade sagen, darf man sowas, Herr Schneider?
Ja, darf man. Alles, was am Körper getragen wird, unterliegt nicht der Genehmigungspflicht durch irgendwelche Behörden, die sagen, blinkende Rücklichter sind verboten. Okay. Das ist nicht der Fall.
Also am Körper, wichtiger Hinweis, wenn man diesen Tipp nachmachen möchte, am Körper tragen, nicht am Körbchen.
Also, genau, ich sage nur mal eine Internetseite, wo man sich das angucken kann, die heißt Lara's Liste.
Verbrauchertipps.
Es hat mit Werbung nichts zu tun. Es ist nur die Seite, die ich beschäftige mich seit 10 Jahren damit. Und gut.
Herr Schneider.
Lara's Liste, ja. LED-Hundehalsband, Test und Fazit heißt die. Dort kann man sehen, wie diese Halsbänder funktionieren. Und bei Minute 3,48 fährt zufällig ein Fahrradfahrer durch das Bild. Man sieht ein rotes Blinklicht,
aber
den gesamten Körper sieht man eben nicht. Auf 50 Zentimeter ist ein rotes Licht nach hinten. Wir brauchen aber auf 1,80 ein blau blinkendes Licht in alle Richtungen. Mhm. Ich fände es toll, in Hamburg oder wer weiß wann in Berlin im nächsten Winter nicht erschreckt zusammenzucken zu müssen, weil ein Fahrradfahrer auf einmal auftaucht, weil ich ihn schon 100 Meter vorher mit seinem blinkenden Helm gesehen habe. Klammer auf noch, Helmpflicht müsste kommen.
Bei Helmen waren wir noch gar nicht. Wir versuchen uns da noch hinzukämpfen, Herr Schneider. Aber danke auf jeden Fall schon mal für Ihre Tipps mit der Beleuchtung. Wertvolle Hinweise. Jetzt kommen wir aber bitte noch ganz schnell zum E-Bike. Dazu haben wir nämlich auch ganz viele E-Mails bekommen. Zum Beispiel von Andrea Kehl aus Lütjensee, die uns schreibt: Hallo, ich fahre regelmäßig mit dem Fahrrad E-Bike 12 Kilometer zur Arbeit über die Dörfer. Mich ärgert es, dass die Fahrradwege teilweise extrem schlecht sind. Außerdem ist es in und zwischen den Dörfern gar nicht klar, ob es sich um Fahrradwege oder Bürgersteige handelt. E-Bike ist ein großes Thema. Auch Martin Voss aus Bückeburg hat uns geschrieben, der dichte Stress und die Unfallwahrscheinlichkeit steigt durch die neuen schnellen E-Bikes, deren Fahrer häufig in Konkurrenz zum unmotorisierten Radler treten. Motto: Hoppla, jetzt komme ich. E-Bike, also auch etwas, worüber wir in dieser Sendung unbedingt noch sprechen sollten, Frau Minken. Die Zahl der E-Bike-Zulassungen oder der Nutzungen steigt, aber die Zahl der Unfälle mit E-Bikes steigt sehr, sehr viel schneller.
Ja, das ist richtig. Wir haben da eine Zunahme. Es verunglücken ja vor allem die Älteren auch in dieser Zielgruppe auf den E-Rädern oder auf den Pedelecs. Das, na gut, da wird daran rumgedeutet noch momentan. Das sind dann vielleicht die, die aufsteigen, aber sich noch nicht mit Pedelecs beschäftigt haben. Man braucht doch eine gewisse Erfahrung, ne? Also was auch das Bremsen und das Beschleunigen angeht. Wenn man da unsicher ist, dann sollte man vorher noch mal so einen Pedelec-Kurs belegen. Wird auch beim VCD zum Beispiel angeboten, auch von anderen Einrichtungen. Und dann gehen die Unfallzahlen hoffentlich wieder zurück. Wir wissen natürlich jetzt noch nicht, ob das nicht auch damit zusammenhängt, weil einfach dieser Markt sehr stark boomt.
Mhm. Herr Pochnicht, Sie sind Experte für Radverkehrspolitik. A, sind wir darauf richtig vorbereitet, also eben auf ein schnelleres, aber dennoch Fahrrad? Und zweitens, sehen Sie denn auch, dass diese Fortbewegungsmöglichkeit vielleicht auch das Mofa-Moped ablöst demnächst?
Die Chance besteht natürlich, dann mit den Pedelecs, mit den normalen, die bis 25 Stundenkilometern dann sozusagen das Treten unterstützen, kann man natürlich schon auch erheblich weit längere Strecken auch zurücklegen. Insofern ist es eine gute Alternative zum Moped und es wird sicherlich auch weiter Verbreitung finden. Und mit dem Pedelec kann man natürlich auch wirklich sehr gut auch von weiter entfernt, von der Innenstadt entfernt gelegenen Stadtteilen auch mit dem Fahrrad in die Stadt fahren, ohne jetzt auch beim Arbeitsplatz sagen wir, durchgeschwitzt anzukommen. Das ist, glaube ich, für viele durchaus attraktiv, sodass ich mir gut vorstellen kann, dass die Verbreitung deutlich steigt. Und da muss natürlich auch die Infrastruktur darauf ausgelegt werden, auch entsprechend die Radfahrstreifen, Schutzstreifen eine gewisse Breite aufweisen, auch dass ich mit den Pedelecs da gut fahren kann und auch dann natürlich auch langsamer fahrende Radfahrer vor mir dann entsprechend auch überholen kann, um auch sozusagen dieses Pedelec dann auch entsprechend so nutzen zu können. Und da muss zum einen die Infrastruktur sozusagen angepasst werden und zum anderen muss natürlich auch die Fahrer auch dann entsprechend auch, auch sozusagen auch darauf vorbereitet sein, mit dem Pedelec dann auch sicher zu fahren.
Unser Thema in der Redezeit, wie machen wir das Radfahren sicherer? Wir haben den letzten Hörer für heute Abend in der Leitung, nämlich Peter Voss. Ich grüße Sie.
Ja, guten Abend. Dann mache ich es ganz kurz. Die Frage geht an den Herrn aus Hamburg. Ich weiß nicht, wie lange der in dieser Planungskommission oder Strategiekommission da ist. Es geht um den erfolgten Umbau der Osterstraße, der anderthalb Jahre ungefähr gedauert hat. Da gibt es in der Osterstraße in Eimsbüttel jetzt Fahrradstreifen, die bei den Bushaltestellen dann aufgehoben werden. Das, was aber ganz schlimm, also was ich ganz schlimm finde und was ich dringend bitte zurückzunehmen. In der Mitte der Fahrbahn sind ungefähr 2 Meter breite Verkehrsinseln aufgebaut, die von niemandem zu nutzen sind. Würde man die wegnehmen, hätten die Autofahrer wesentlich mehr Platz und die Fahrradstreifen könnten verbreitert werden. Ich weiß nicht, was nochmal an den Menschen jetzt aus Hamburg...
Ja, Herr Voss, wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit. Ich gebe Ihre Frage sofort weiter an Herrn Pochnicht. Inwieweit macht da eine Verkehrsinsel... Sind Sie mit dem Fall vertraut? Ja.
Also ich bin da auch... Ich selbst wohne zwar nicht da auf der Ecke, aber ich bin da schon mal vorbeigefahren und mir das auch angeguckt. Genau. Ich finde, im Verhältnis zu dem Zustand, wie er vorher war, hat sich das erheblich verbessert. Und diese Mittelinsel trennt natürlich auch nochmal entsprechend die Fahrstreifen. Auch es erleichtert natürlich auch den Fußgängern entsprechend die Fahrbahn zu überqueren. Gut, jetzt muss man auswerten, ob sich das diese sozusagen Führung bewährt hat oder nicht. Und aber mein Eindruck ist bisher, dass doch die Vorteile bis zur alten Führung entsprechend überwiegen. Aber gleichwohl kann man sich das wirklich mit etwas Abstand dann nochmal neu betrachten und gucken, ob sich diese Führung so bewährt hat an der Stelle.
Sie nehmen das auf jeden Fall nochmal mit und denken nochmal drüber nach. Vielleicht schauen Sie auch nochmal vorbei. Ja, das war schon die Redezeit. Viele schwere Unfälle. Wie machen wir das Radfahren sicherer? Wir hatten einige Aspekte dabei. Vielen Dank für Ihr großes Interesse. Falls Sie eine Mail geschrieben haben, die wir nicht vorgelesen haben, sind Sie uns nicht böse. Es sind sehr viele heute. Ich möchte mich bedanken bei unseren Gästen. Zum einen bei Annika Minken. Sie ist Referentin für Fuß- und Radverkehr im Verkehrsclub Deutschland e.V. Danke an Lars Pochnicht. Er ist Experte für Radverkehrspolitik der SPD-Bürgerschaftsfraktion in Hamburg. Und danke auch an Uwe Petri, Inhaber des Planungsbüros VAR. Planungen für Radverkehr, Fußverkehr und Intermobilität. Und der Reihe nach an Sie alle noch die Abschlussfrage. Also steht und fällt tatsächlich alles heute auch mit dem großen Stichwort Respekt und Miteinander oder überwiegt doch eine gescheite Planung? Ich fange mal bei Herrn Pochnicht an.
Ich glaube, es gehört beides zusammen. Wir brauchen eine vernünftige Planung, gute Infrastruktur und wir brauchen auch die gegenseitige Rücksichtnahme. Und wenn dann beides zusammenkommt, glaube ich, dann haben wir auch zukünftig auch mehr Spaß auf der Straße zusammen.
Frau Minken, wir erreichen Sie in Berlin. Da ist die Situation eine ähnliche wie in allen deutschen Großstädten, aber Sie sind auch weiterhin Radfahrerin aus Überzeugung?
Aus Überzeugung auch weiterhin und das wird sich auch nicht ändern, genau.
Und Herr Petri, Sie haben jetzt tatsächlich das letzte Wort, ein kurzes bitte.
Die Planungen, genau. Attraktivität, Qualität, damit die Radfahrer keine Angst haben müssen. Und dazu gehören natürlich Absenkungen der Bordsteine, entsprechend ausgebaute Radien, eine gute Oberfläche, dass auch der Naturschutz dann uns mal hier und da eine Asphaltfläche zulässt, damit wir mehr Radfahrer gewinnen können. Vielen Dank, schönen Abend.
Vielen Dank an Sie und danke auch an die Redaktion, an Petra Lehnert und Verena Gonsch. Danke an Anke Isenbügel. Und morgen Abend ab 21.05 Uhr, da hören Sie an dieser Stelle Logo, unser Wissenschaftsmagazin. Diesmal aus dem Haus der Wissenschaft in Braunschweig. Und Experten diskutieren dann mit dem Publikum über die wichtigsten Fragen zum Thema »Der Wolf kommt«. Chancen und Risiken der Wiederansiedlung. Mehr dazu morgen Abend ab 21.05 Uhr hier auf NDR Info. Mein Name ist Birgit Langhammer. Einen schönen Abend für Sie und bis bald.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.